Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute geht es um Reformbestrebungen zum Recht der Vermögensabschöpfung. Ich habe mir da einen ganz tollen, deutschlandweit bekannten Experten eingeladen, einen ausgewiesenen Koryphäe auf diesem Gebiet, Herrn Professor Frank Saliger. Herzlich willkommen, Herr Professor Saliger. Schön, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit für dieses Thema nehmen. Unsere Hörerinnen und Hörer freuen sich sicher sehr, dass wir Sie hier heute begrüßen dürfen. Sie sind ein ausgewiesener Experte. Ich glaube, man muss Sie gar nicht vorstellen, aber ich würde Sie trotzdem bitten, vielleicht ganz kurz mal unseren Hörerinnen und Hörern zu erklären, wer sind Sie, was machen Sie, wie kommen Sie zu dem Thema?
Ja, mein Name ist Professor Dr. Frank Saliger. Ich habe einen Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Rechtsphilosophie an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Und ich beschäftige mich schon seit weit über 20 Jahren mit Wirtschaftsstrafrecht. Und dabei bin ich natürlich auch früher oder später mit der Thematik der Vermögensabschöpfung konfrontiert worden.
Und Sie sind ja auch in Gremien tätig, Herr Professor Dr. Saliger, zum Beispiel als ständiger Gast des Strafrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer und glaube auch gelegentlich im anwaltlichen oder im beratenden Bereich.
Also ich mache regelmäßig Gutachten für die Praxis und das seit schon über 20 Jahren. Und damit ist dann auch einhergegangen, dass ich auch schon seit über 10 Jahren Mitglied in dem Strafrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer bin und da auch immer in aktuellen kriminalpolitischen Reformbestrebungen mit involviert.
Klasse. Also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich weiß, Sie sind ein viel beschäftigter Mann. Gerade das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist natürlich sehr praxiszentral und sehr praxisnah und auch ständigen Änderungen, Ergänzungen und Reformen unterzogen. Vielleicht gucken wir mal in die jüngere Vergangenheit. Wie hat sich denn das Recht der Vermögensabschöpfung in den letzten Jahren entwickelt?
Also entscheidend ist, dass man schaut, dass es seit dem 1. Juli 2017 eine Reform gegeben hat, die grundlegend war und das Recht der Vermögensabschöpfung quasi zum Leben erweckt hat. Davor wurde die Vermögensabschöpfung auch Verfall genannt und fand in der Praxis relativ wenig Anwendung. Das lag vor allem daran, dass der damalige Gesetzgeber eine Verfallsperre eingeführt hat, dass nämlich Vermögensabschöpfung ausscheidet, in der Regel, wenn Ansprüche der Verletzten aus der Straftat entstanden sind. Das führte dazu, dass bei allen Delikten, die Individualrechtsgüter schützen, eine Vermögensabschöpfung praktisch ausschied. Diese Verfallssperre hat man auch als Totengräber des alten Rechts, des Verfalls der Vermögensabschöpfung kritisiert. Und der Reformgesetzgeber von 2017 hat als vielleicht eine wichtige Maßnahme diese Verfallssperre durch verletzten Ansprüche beseitigt. Also im geltenden Recht hindern Ansprüche der Verletzten aus Straftaten die staatliche Einziehung nicht mehr. Die Entschädigung des Verletzten aus einer Straftat erfolgt jetzt im Vollstreckungsverfahren. Aber der Staat kann unabhängig von dem, was der Verletzte macht, die staatliche Einziehung, Anordnung und durchsetzen. Also diese Verfallssperre ist beseitigt worden. Eine zweite wichtige Änderung, die zum Lebenserweckung der Vermögensabschöpfung geführt hat, ist, dass die Vermögensabschöpfung in den meisten Fällen verpflichtend geworden ist. Im alten Recht stand die Vermögensabschöpfung im Ermessen der Staatsanwaltschaften und Gerichte. Und das war ein weiterer Schwachpunkt des alten Rechts, den der Reformgesetzgeber beseitigt hat. Weitere Änderungen sollten vorhandene Abschöpfungsinstrumente verstärken, sie schärfer machen und auch mit neuen Abschöpfungsinstrumenten Abschöpfungslücken schließen. Als Erweiterung eines vorhandenen Abschöpfungsinstruments kann man die erweiterte Einziehung sehen. Die erweiterte Einziehung kommt in Betracht, das kann man am besten an einem Beispiel erläutern, wenn ein Strafverfahren gegen einen Beschuldigten geführt wird, wegen dieses Straftatsverdacht, etwa einem Diebstahl von Luxusuhren, eine Hausdurchsuchung stattfindet und man während der Hausdurchsuchung nicht nur diese Luxusuhren findet, sondern im Keller auch noch 25 Edelfahrräder. Und da stellt sich die Frage für die Ermittlungsbehörden, können wir auch die Edelfahrräder beschlagnahmen, wenn sich aus der Vermögenssituation des Tatverdächtigen, der etwa arbeitslos ist, über keine legale Einkommensquellen verfügt, können wir auch dann die Fahrräder einziehen, weil der Verdacht besteht, dass die aus anderen rechtswidrigen Taten herrühren. Das nennt man erweiterte Einziehung. Und diese erweiterte Einziehung war im alten Recht beschränkt auf bestimmte Katalogtaten. Der Gesetzgeber hat 2017 einen All-Crimes-Ansatz eingeführt, kann also jetzt bei allen, sozusagen, Verdacht hinsichtlich aller Straftaten, kann er dann auch eine Einziehung anordnen. Das nennt man erweiterte Einziehung. Also nicht nur eine Einziehung dieser drei Luxusuhren, sondern auch eine Einziehung dieser 25 Edelfahrräder im Keller. Das war ein Instrument, was der Gesetzgeber erweitert hat. Er hat auch zum Beispiel auch die selbstständige Einziehung, das war schon ein altes Instrument, die hat er ebenfalls erleichtert. Selbstständige Einziehung findet statt, wenn ein subjektives Strafverfahren gegen einen Individualbeschuldigten nicht durchgeführt werden kann, weil der zum Beispiel im Ausland geflüchtet ist, weil er verstorben ist oder auch, weil er dauernd verhandlungsunfähig ist. Und dann ermöglicht die selbstständige Einziehung auch die Taterträge aus seinen Straftaten einzuziehen. Und die selbstständige Einziehung hat der Gesetzgeber 2017 erweitert, nicht nur auf solche tatsächlichen Verfolgungshindernisse wie Flucht ins Ausland, sondern auch alle rechtlichen Verfolgungshindernisse wie Verhandlungsunfähigkeit, wie Strafklageverbrauch, wie Immunität. Das ist auch als selbstständige Einziehungsverfahren ausgedehnt worden. Vielleicht noch ein drittes Instrument, was er zur Verbesserung der Vermögensabschöpfung eingeführt hat. Es ist die sogenannte, ein ganz neues Instrument, die verurteilungsunabhängige Einziehung. Englisch wird sie genannt die Non-Conviction-Based Confiscation. Und diese verurteilungsunabhängige Einziehung ist nochmal eine Verschärfung gegenüber dieser erweiterten Einziehung. Wenn wir diesen Fall nehmen mit diesen Uhren und den Fahrrädern, die aufgefunden werden, da wird ja der Betroffene wegen dieses Strafverfahrens des Diebstahls der Luxusuhren ja angeklagt, verurteilt und die Strafe vollstreckt. Diese Non-Conviction-Based Confiscation erlaubt es jetzt, Gegenstände einzuziehen bei dem Verdacht von Katalogtaten, etwa Terrorismus bis hin zur Geldwäsche, wenn der Betroffene weder wegen der Anlasstat, dieser Katalogtat, Geldwäsche verurteilt wird, noch wegen der Tat, von der man vermutet, dass der aufgefundene Gegenstand vielleicht 200.000 Euro Bargeld in einem Rucksack an der Grenze oder am Flughafen von einer Drogenabhängigen, dass er etwa aus organisierter Kriminalität herrührt. Deswegen verurteilungsunabhängige Einziehung. Das ist das ein neues Instrument. Das ist das am weitesten gehende Einziehungsinstrument, das der Gesetzgeber 2017 geschaffen hat. Das soll sich vor allem natürlich gegen Terrorismus, gegen organisierte Kriminalität wenden und soll auch helfen, die sogenannte Clan-Kriminalität zu bekämpfen. Und die Norm ist zum Beispiel eingesetzt worden in einem berühmten Fall in Berlin. Da sind Ermittler bei Geldwäscheverdacht darauf gestoßen, dass Grundstücke von einem Clan-Mitglied, der nicht an diesen Straftaten beteiligt war, von einem Clan-Mitglied relativ jungen Alters erworben worden ist, der selbst damals Hartz IV bezogen hat und von Kindergeld lebte. Also wie war es dem möglich, Grundstücke in Berlin zu erwerben? Und da hat man also die Grundstücke, insgesamt sollen es sogar über 70 gewesen sein, beschlagnahmt aufgrund dieser Norm, dieser verurteilungsunabhängigen Einziehung, der Non-Conviction-Based Confiscation.
Also sehr umfangreich und beschäftigt uns ja auch in der Praxis sehr intensiv. Aber welche Auswirkungen hatte denn diese Reform jetzt in den letzten Jahren?
Also eine Änderung möchte ich noch erwähnen, weil die vor allem für die Praxis wichtig ist und die hat der Gesetzgeber auch vorgenommen, um dieses Vermögensabschöpfungsrecht scharf zu machen, seiner Ansicht nach. Er hat eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, die natürlich sehr wichtig ist, sowohl bei den vorläufigen Sicherungsmaßnahmen als auch letztlich bei den Einziehungsentscheidungen, hat er aus dem Erkenntnisverfahren herausgenommen. Im alten Recht gab es eine Regelung zur unbilligen Härte. Da konnte man also Verfallsentscheidungen davon absehen oder sie zumindest einschränken, wenn eine unbillige Härte vorlag. Und zwar musste das schon das Gericht bei der Einziehungsanordnung berücksichtigen. Diese Verhältnismäßigkeit hat der Reformgesetzgeber von 2017 in das Vollstreckungsverfahren verfrachtet. Hauptargument, Staatsanwaltschaft und Gerichte sollen sich damit nicht beschäftigen müssen, mit diesen Einwendungen, die in Richtung Unverhältnismäßigkeit der Betroffenen gehen, sondern das erst im Vollstreckungsverfahren dann berücksichtigen, um eben die Vermögensabschöpfung als Instrument scharf zu machen. Das waren die wesentlichen Änderungen. Welche Auswirkungen hatten diese Änderungen? Diese Reform hat Erfolg. Das lässt sich nicht bestreiten. Dieser Erfolg zeigt sich einfach schon darin, in der schieren Anzahl der Einziehungsanordnung, der Einziehungsverfahren, die seit dem Juli 2017 durchgeführt worden sind. Das liegt an diesen beiden zu Anfangs erwähnten Instrumenten, dass nämlich Staatsanwaltschaft und Gerichte verpflichtend die Einziehung prüfen müssen, also kein Ermessen mehr haben, und dass die Verfallssperre durch verletzten Ansprüche nicht mehr entgegensteht. Also allein schon diese zwingende Anordnung in einem weiten Bereich hat dazu geführt, dass die Zahl der Einziehungsverfahren massiv angestiegen ist. Das kann man vor allem auch ablesen an der veröffentlichten Rechtsprechung zu diesen Einziehungsentscheidungen, auch an die BGH-Entscheidungen, die sind sprunghaft angestiegen.
Zeigt aber auch, dass es nicht so einfach handhabbar ist, die neue gesetzliche Regelung.
Der Gesetzgeber hatte sich versprochen, die Vermögensabschöpfung nicht nur zu verbessern, sie zu effektuieren, das Ziel, dass Straftaten sich nicht lohnen dürfen, besser umzusetzen. Er wollte es auch vereinfachen. Er wollte eine leichtere Handhabe für Staatsanwaltschaft und Gerichte schaffen. Und die hohe Zahl an auch erfolgreichen Revisionen, veröffentlichten Revisionsentscheidungen von den Strafsenaten des BGH zeigt, dass dieses Recht in doch nicht geringem Maße, in viel höherem Maße fehleranfällig ist in der Anwendung, als der Gesetzgeber sich das gewünscht hat. Das hat mehrere Ursachen. Die Sachverhalte sind kompliziert. Teilweise sind die Normen nicht gut gemacht. Der Gesetzgeber selbst musste 3, 4, 5 Mal nachbessern nach 2017, um Lücken zu schließen. Der BGH musste viele Fragen, an die der Reformgesetzgeber nicht gedacht hat, entscheiden. Auch teilweise der große Seminar. Wir hatten zwei Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts auch zu Einziehungsfragen. Eine grundlegende dazu, ob auch vor dem Inkrafttreten der Reform verjährte Straftaten berücksichtigt werden dürfen. Das Bundesverfassungsgericht sagt ja. Und wir hatten eine zweite berühmte Entscheidung im Bereich Cum-Ex-Verfahren, wo ja Gesetze quasi mit echter Rückwirkung auch gemacht worden sind oder jedenfalls Dinge mit echter Rückwirkung angeordnet worden sind. Und der Bundesverfassungsgericht in beiden Fällen diese Ausdehnung gehalten hat unter Berufung darauf, dass der Grundsatz, dass Straftaten sich nicht lohnen dürfen, also sagen, ein Gemeinwohlbelang von überragender Bedeutung ist.
Nichtsdestotrotz, also sehr wichtige Entscheidung. Wir verlinken die auch gerne in den Shownotes. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch aktuell wieder Reformbestrebungen. Wie ist denn da die aktuelle Diskussion?
Viele Bundesländer, insbesondere bei den Generalstaatsanwaltschaften, sogenannte Organisationsstellen für Vermögensabschöpfung eingerichtet, um da diese ganzen Anstrengungen zur Verbesserung, zur Umsetzung dieser neuen Regeln, um die zu koordinieren. Auch das sind alles Erfolge der Reform. Das wird man also nicht bestreiten können. Wenn ich noch was zu den Erfolgen vielleicht sagen dürfte, bevor wir weitergehen, auch die Abschöpfungssummen sind deutlich angestiegen. Also ich habe hier in der Vorbereitung nochmal geschaut. Da gab es eine kleine Anfrage für die Jahre 18, 2019. Da sind bundesweit über 2 Milliarden abgeschöpft worden. In den letzten 3 Jahren sollen auch über 1,5 Milliarden für also Gesamtdeutschland abgeschöpft worden sein. Das sind natürlich Summen, die deutlich über den alten Zahlen liegen. Ja, und trotzdem ist man nicht zufrieden. Die reiche Rechtsprechung des BGH hat in einigen Bereichen zu Einschränkungen geführt, hat also eine restriktive Anwendung von Normen ausgesprochen, mit der die Praxis nicht zufrieden ist. Daraus resultiert der Unmut, man muss durch eine Reform des Gesetzgebers diese jetzt entstandene Abschöpfungslücke beseitigen. Also eine gewisse Unzufriedenheit mit einschränkender BGH-Rechtsprechung. Ein zweiter Grund ist, dass die neuen Instrumente zur Abschöpfung von Vermögen unklarer Herkunft nicht den gewünschten Erfolg bringen. Also das gilt zum einen für die erweiterte Einziehung, also Beispiel dieser Luxusuhren- und Fahrradfall. Obwohl man die Einziehungsart ausgeweitet hat auf alle Straftaten, die sozusagen die Herkunft, aus der man die Überzeugung gewinnen kann, dass der Vermögenswert aus einer rechtswidrigen Straftat stammt, zeigt die Anwendung doch, dass die erweiterte Einziehung so sich kristallisiert um Betäubungsmitteldelikte und Diebstahlsdelikte. Größer ist vielleicht die Unzufriedenheit mit diesem Instrument der Non-Conviction-Based Confiscation. In dem Berliner Clan-Kriminalität-Fall wurden zwar diese vorläufigen Sicherungsmaßnahmen getroffen, aber das heißt noch lange nicht, dass diese Einziehungsentscheidungen im Ergebnis auch Bestand haben. Denn Voraussetzung ist immer, dass das Gericht die Überzeugung gewinnen muss, dass diese Vermögenswerte aus rechtswidrigen Straftaten stammen. Man hat zwar die Beweisführung erleichtert, man lässt eine sogenannte mittelbare Beweisführung zu, aber das wird als noch unzureichend empfunden. Vielleicht sollte ich das mal erläutern, was mittelbare Beweisführung ist. Der Gesetzgeber hat für die erweiterte Einziehung und für die verurteilungsunabhängige Einziehung eine mittelbare Beweisführung sozusagen ausgeweitet in einer Norm des Strafverfahrensrechts. Dort lässt er sozusagen für die mittelbare Beweisführung bietet er bestimmte Indizien an, aufgrund derer ich in einen Dialog mit dem Einziehungsbetroffenen treten kann und die am Ende auch die Grundlage für eine Einziehung sein können. Das ist der 437 StPO. Danach ist zum Beispiel ein Hauptindiz für eine rechtswidrige Herkunft eines Vermögensgegenstands ein krasses Missverhältnis zwischen dem Wert des Vermögensstandes und dem legalen Vermögen des Einziehungsbetroffenen. Das ist vom Gesetzgeber als ein Hauptindiz genannt worden dafür, dass darauf eine Überzeugung von der Bemakelung dieser aufgefundenen Vermögensposition gestützt werden kann. Darüber hinaus hat er in dieser Norm weitere Indizien genannt. Das ist zum Beispiel die Ermittlungen zu dieser Anlasstat, also zu dieser Katalogtat zur Geldwäsche. Dann die Ermittlungen, die ganze Auffindesituation des Gegenstandes, also zum Beispiel an der Grenze oder an dem Flughafen, im Rucksack, verlotterte Kleidung oder dann in einem Auto hinten der Koffer mit großem Bargeld dann drin. Das sind alles, sagen, Indizien, die die Richter sollen berücksichtigen dürfen bei ihrer Überzeugungsbildung, ob dieser Gegenstand aus einer rechtswidrigen Tat herrührt. Natürlich müssen da auch Finanzermittlungen geführt werden, denn wie sieht es mit der, sagen, Vermögenssituation aus? Über welches Vermögen besitzt der? Was sind seine legalen Einkommensquellen? Geht er einer Erwerbstätigkeit nach? Was verdient er daraus? Sind irgendwelche anderen Zuwendungen drin, um eben diese Hypothesen zu untermauern? Wenn aber Staatsanwaltschaft und Gericht hier diesen Indizien folgen und überzeugen sind, dann reicht es für den Betroffenen nicht mehr aus, wenn er einfach sich auf sein Schweigerecht beruft. Der Gesetzgeber hat hier eine Mitwirkungsobliegenheit für den Betroffenen geschaffen. Das ist in der Literatur auch teilweise schon als echte Beweislastumkehr kritisiert worden. Der Reformgesetzgeber hat jedenfalls in dem letzten Entwurf von diesen Formulierungen auch von einem Anscheinsbeweis abgesehen und hatte mehr so die Idee von zivilrechtlichen Beweislastverschiebungen im Kopf. Der hatte also Zivilrecht in das Strafrecht integriert und jetzt kann also sich der Einziehungsbetroffene nicht auf nemo tenetur berufen und sagen, ich erkläre überhaupt nichts. Wenn er das nicht macht, wenn er also nicht mitwirkt und die aufgrund dieser Indizien gebildeten Hypothesen von Staatsanwalt und Gericht tragfähig sind, dann kann das Gericht dann diese 200.000 Euro im Rucksack oder den Bargeldkoffer im Auto endgültig einziehen. Also der Einziehungsbetroffene ist hier gut beraten, wenn er Informationen anbietet, die auf eine legale Herkunft dieses aufgefundenen Geldes jedenfalls schließen lassen. Also mit diesen Beweiserleichterungen wollte der Gesetzgeber schon diese Instrumente verbessern, ohne aber an dem Grundsatz, um den Grundsatz preiszugeben, dass das Gericht eine richterliche Überzeugung von der Bemakelung gewinnen muss. Also ohne an dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung und der richterlichen Überzeugungsbindung, ohne den Preis zu geben. Und daran, das wird von vielen Kriminalpolitikern aktuell als Hauptbremse für die Effektivität dieser Instrumente zur Abschöpfung von Vermögen unklarer Herkunft gesehen.
Das heißt, Das soll jetzt reformiert werden oder da gibt es jetzt Diskussionen. Können Sie vielleicht einen kurzen Überblick geben, was da so die Haupttreiber sind aktuell?
Also vielleicht beginnt man hier mit einem Projekt des Finanzministeriums aus 2024. Wir wollten ein Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz auf den Weg bringen und diese verurteilungsunabhängige Einziehung bereits starten lassen bei Vorliegen von geldwäscherisikobasierten Umständen.
Ja.
Die wollten also, um dieses Instrument auszuweiten, nicht den strafprozessualen Anfangsverdacht ausreichen lassen, wie bislang, sondern darunter gehen. Nach dem strafprozessualen Anfangsverdacht, der auch keine sehr scharfe Schwelle ist, brauchen wir aber hinreichend tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass eine mögliche Straftat vorliegt. Diese Schwelle des Anfangsverdachts wollte das Finanzministerium unterschreiten, nämlich auf den risikobasierten Geldwäsche,
Ja.
Ansatz. Der ist deshalb tiefer als konkrete tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat, weil er nach diesen Geldwäscherisikokriterien aufgebaut ist. Man kann im Anhang zum Geldwäschegesetz sind in Anlage 2 solche risikobasierten Umstände aufgelistet. Da reicht zum Beispiel für eine Geldwäscheprüfung aus, wenn jemand seinen Wohnsitz in einem bestimmten Risikoland hat. Wenn jemand seinen Geschäftssitz in einem bestimmten Risikoland hat, wenn jemand eine Transaktion mit einer gewissen Komplexität führt, wenn er bestimmte Geschäftspartner hat, das ist in allem Einzelnen aufgelistet. Und da sieht man, dass die mit Risikopauschalierungen arbeiten, die sinnvoll sind, um sozusagen eine Geldwäscheprüfung, um sie zu
Präventiv
initiieren.
vorzunehmen, ja.
Ganz präventiv, aber die natürlich nicht reichen, um für einen strafprozessualen Anfangsverdacht. Es gab vielleicht ein Verfahren hier in Deutschland, das das gezeigt hat. Man hat von einem russischen Oligarchen, wo man, ich glaube, ein Haus am Tegernsee irgendwie einfrieren wollte, ist man so vorgegangen, mit der Ansatz wurde von einem YouTube-Video irgendwie hergeleitet. Und da haben die Gerichte dann gesagt, nein, das genügt nicht für einen strafprozessualen Anfangsverdacht. Nachdem Kritik aus der Literatur erhoben worden ist, weil auch das Bundesverfassungsgericht selbst gesagt hat, dass der strafprozessuale Anfangsverdacht die Grenze, die Eingriffsschwelle für strafrechtliche Maßnahmen markiert, auch für die verurteilungsunabhängige Einziehung, die dürfen wir nicht unterstreichen, hat man unter Hinweis auf diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wohl dieses Projekt jedenfalls nicht mehr weiterverfolgt. Ob es noch mal kommen wird, ist noch eine andere Frage. Im Koalitionsvertrag haben die Koalitionäre erklärt, dass sie jetzt in verfassungskonformer Weise eine vollständige Beweislastumkehr einführen wollen. Als erstes zur Verbesserung der Abschöpfung von Vermögen unklarer Herkunft. Und zum anderen haben sie gesagt, dass sie die Vorschläge der Bund-Länder-Arbeitsgruppe umsetzen wollen. Mehr haben sie nicht erklärt im Koalitionsvertrag, sodass auch gänzlich offen ist, was von diesen Vorschlägen aus der Bund-Länder-Arbeitsgruppe umzusetzen ist, beziehungsweise was das heißt, eine vollständige Beweislastumkehr zu schaffen.
Können Sie vielleicht kurz skizzieren,
Ja.
was diese Empfehlungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe sind? Wir brauchen da nicht ins Detail gehen, aber vielleicht so ein bisschen so, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern einen kurzen Überblick geben dazu.
Das ist eine schwere Frage, weil der Bericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat einen Umfang von 567 Seiten. Und auch die Synopse der Reformvorschläge hat einen Umfang von über 65 Seiten. Die haben also Vorschläge zu nahezu jeder Norm im Materiellrecht und im Verfahrensrecht gemacht. Deswegen ist es sozusagen unmöglich, das jetzt alles aufzulisten. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit Führung Bremen hatte den Auftrag, den Grundsatz, dass Straftaten sich nicht lohnen dürfen, konsequenter umzusetzen, das geltende Recht zu analysieren im Hinblick auf diesen Grundsatz und eben Instrumente zu effektuieren, um genauso wie die Reformgesetze von 2017 und Abschöpfungslücken zu schließen. Die hatten nicht den Auftrag, das System der Vermögensabschöpfung von 2017 umzustoßen. Und sie sollten auch sich nicht mit der Einziehung von Tatprodukten, Tatmitteln und den Tatobjekten, also den Paragraph 74 fortfolgen, damit sollten Sie sich auch nicht beschäftigen. Das war also Auftrag dieser Bund-Länder-Arbeitsgruppe und die sind dann das ganze Recht durchgegangen. Man kann ans Vorschläge vielleicht im
Vielleicht zwei,
Einzelnen,
drei Stück, einfach nur so
ja, zwei, drei
die
Stück
Highlights, so wirklich
erwähnen.
nur.
Ja, das ist nicht so einfach. Die Highlights, Sie wollen auf jeden Fall eine Einziehung von Taterträgen, also das, was die der die Tatbeteiligten durch und für eine Tat erlangt haben, den wollen sie einen Vorrang geben vor der Einziehung von Tatprodukten, Tatmitteln und Tatobjekten. Die wollen damit Beschränkungen, die für diese letztere Einziehungsart bestehen und die dann auf die Einziehung von 73 durchschlagen, weil sie sie sperren, die wollen sie damit beseitigen. Das zeigt sich insbesondere bei der Abschöpfung im Bereich der Beteiligung an terroristischen Vereinigungen, bei dem Betreiben unerlaubter Bankgeschäfte oder bei dem Einziehen von Hawala-Geldern. Das sind diese Gelder häufig nicht Taterträge, sondern entweder Tatmittel oder Tatobjekte und unterliegen dann einem anderen Regime. Denn diese Einziehung von Taterträgen nach 73 und folgende gilt nach der Praxis, ganz herrschenden Praxismeinung, nicht als Strafe, sondern als konditionsgleiche Maßnahme eigener Art. Deswegen gelten auch die strengen straflichen Bindungen nicht für die 73 und folgende, während die Einziehung von Tatmitteln, Tatprodukten und Tatobjekten teilweise einen Strafcharakter hat. Um die Unterschiede da deutlich zu machen. Der Tatertrag ist alles, was der Täter durch eine Tat erlangt, also insbesondere die Tatbeute, etwa aus einem Diebstahl, einem Raub, das erlangte Geld. Ein Tatmittel dagegen ist alles das, was im funktionalen Zusammenhang mit der Tat steht. Der Tatertrag ist bemakelt, aber zum Beispiel das Auto, mit dem ein Täter führerscheinlos fährt oder mit dem er ein illegales Wettrennen macht, ist legal erworben und wird auch nach der Tat ist es nicht bemakelt. Es war vor der Tat legal beworben, es ist ein bloßes Tatmittel. Und die Einziehung von etwas, was nicht bemakelt ist, hat deswegen auch neben der ausstehenden Strafe für Fahren ohne Führerschein oder für ein illegales Wettrennen im Straßenverkehr dann eben auch Strafcharakter. Und die Bund-Länder Arbeitsgruppe möchte diese Unterscheidung unterlaufen. Jedenfalls darauf läuft es in der Sache nach hinaus, weil die Einziehung von Taterträgen ist weiter als die engere von Tatmitteln, Tatprodukten und Tatobjekten. Ein anderer Vorschlag geht dahin, alle mittelbaren Folgen aus Taterträgen auch zu erfassen, also in Umwandlung, Surrogate, ersten, zweiten, dritten, vierten Grades, also alles, was an die Stelle der Tatbeute tritt, wenn die Tatbeute weiterverkauft wird und wenn mit dem Geld aus dem Verkauf wieder weiter. Alles, was aus dem ursprünglichen Tatertrag fließt, soll erfasst werden. Das entspricht auch einer EU-Richtlinie. Das kann man zum Beispiel auch positiv sehen. Die wollen die Tatertragseinziehung auf Auslandsgeschäfte erweitern. Das kann man auch positiv sehen. Auf der anderen Seite wollen sie aber wieder bei einem Einziehungsausschluss, wenn zum Beispiel der Täter den Verletzten befriedigt, dann erlischt eigentlich die staatliche Einziehung, weil sie eigentlich subsidiär ist.
Ja.
Da gibt es Konstellationen, da entstehen nach Ansätzen der Bund-Länder Arbeitsgruppe ungerechtfertigte Vorteile, die bei einem Tatbeteiligten verbleiben. Und da will man diese Kopplung auflösen. Man will also die staatliche Einziehung unabhängig machen von der Verletztenentschädigung. Das ist zum Beispiel eine Grundentscheidung im Einziehungsrecht. Das finden wir hochproblematisch. Also die Tatertragseinziehung ist ja schon bei den Delikten, die Universalrechtsgüter schützen, wie Umweltdelikte oder bestimmte Wirtschaftsdelikte, sowieso unabhängig von Verletztenabsprüche. Aber dann, wenn man Individualdelikte hat, dann auch noch die staatliche Einziehung davon abzukoppeln, das ist hochproblematisch und stürzt auch das System. Natürlich sollen einige Verfahrensvorschriften verschärft werden für vorläufige Sicherungsmaßnahmen. Die sollen zum Beispiel in der Regel angeordnet werden können. Aber es gibt ist ein bunter Strauß an Regeln. Positiv ist zum Beispiel die überbordende Einziehung im Jugendstrafrecht. Eine Sache, die der Reformgesetzgeber wohl wirklich übersehen hat und die danach die Rechtsprechung gesagt hat, ja auch die Wertertragseinziehung gilt auch im Jugendstrafverfahren, passt dort aber gar nicht.
Passt da nicht,
Auch
ne?
da schlägt auch die Bund-Länder Arbeitsgruppe vor, die Wertersatzeinziehung im Jugendstrafverfahren rauszunehmen. Das ist zum Beispiel auch richtig. Also es ist ein wirklich bunter Strauß an Regeln, dem man teilweise zustimmen kann, die man teilweise kritisch sehen muss. Aber es sind viel zu viele Vorschläge. Und das ist auch ein Problem. Diese Vorschläge der Bund-Länder Arbeitsgruppe sind viel zu viele. Jede Norm ist betroffen. Alle Normen, wenn man die alle eins zu eins umsetzen würde, würden länger werden. Und da stoßen wir auf ein Problem, was wir vorhin schon angesprochen hatten. Die jetzigen Normen sind schon in der Anwendung fehleranfällig. Also sind ja gerade mal 8 Jahre alt. Das war ein riesiges Fortbildungsprogramm für Staatsanwaltschaften, für die Gerichte. Aber das war ja nicht nur das Fortbildungsprogramm des neuen Rechts. Jetzt ist auch da hinzugekommen die nachträglichen Gesetzesergänzungen, die ganze Rechtsprechung,
Die
die
Rechtsprechung, ja.
dazu ergeht, die man auch sozusagen fortbildend sich aneignen muss. Und das ist schon fehleranfällig. Und wenn man jetzt, wenn man alles umsetzen würde nach der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, diese Normen weiter in dieser, sollte sagen, Massivität ausweitet, schafft man weitere Fehlerquellen.
Ja, und ich denke, das kann man ja sicher auch kritisch sehen. Also ich meine, es wird ja immer weiter ausgeweitet. Wo bleiben denn dann Grundsätze wie Verhältnismäßigkeit und derartige Dinge?
Damit hat sich die Bund-Länder-Arbeitsgruppe nicht beschäftigt, wenn das wäre wieder einer dieser Systempfeiler gewesen, die vollständige Verlagerung der Verhältnismäßigkeit in das Vollstreckungsverfahren. Das war nicht der Auftrag. Deswegen, es war auch bei der Bund-Länder-Arbeitsgruppe niemand von Seiten der Anwaltschaft der Verteidigung beteiligt, auch niemand an der Wissenschaft meines Wissens, sondern das waren vor allem Justizpraktiker. Auch da gibt sich schon ein entsprechender Fokus. Die Verhältnismäßigkeit ist natürlich vor allem ein Hauptproblem für die Anwälte, die die Einziehungsbetroffenen da beraten und ihnen helfen wollen. Das wäre ein Punkt, den man durchaus meiner Ansicht nach aufmachen könnte als Strukturproblem, weil das ist sehr, sehr hart, auch im Hinblick auf die großen Folgen, die schon vorläufige Sicherungsmaßnahmen haben und auch etwa Unternehmen in die Insolvenznähe führen können, kann man nicht nur mit dem Verweis Verhältnismäßigkeit und Vollstreckungsverfahren zu berücksichtigen, das Problem schultern. Überhaupt zeigt sich, Herr Dr. Rosinus, dass diese Maßgabe, dass Straftaten sich nicht lohnen dürfen, die kann nicht die einzige normative Maßgabe für eine Reform des Vermögensabschöpfungsrechts sein. Ich komme da nochmal auf die zwei Beispiele zurück, die ich schon angesprochen habe. Selbst wenn wir jetzt mal die in der Praxis ganz fest etablierte Meinung voraussetzen, dass die Vermögensabschöpfung keine Strafe ist, sondern ein Bereicherungsausgleich, lassen einige Reformvorschläge erkennen, dass man sich selbst von diesem Bereicherungsgedanken verabschiedet und darüber hinausgeht. Dieses Beispiel mit dem Vorrang der Paragraph 73 folgende vor den 74 folgenden, die dazu führen würde, dass man auch Tatmittel als Erträge einziehen könnte. Und da sehen Sie, ein Tatmittel ist keine Bereicherung. Das Auto, mit dem jemand das illegale Wettrennen bestreitet und was er vorher legal, vielleicht Jahre vorher legal erworben hat, ist kein Tatertrag, ist keine Bereicherung aus der Tat. Und wenn ich diesen Vorhang jetzt anordne, wird aus einem Tatmittel ein Tatertrag und damit wird sozusagen die Grenze des Bereicherungsausgleichs verlassen. Dahinter tritt Geldwäschedenken hervor. Jeder Gegenstand, der irgendwie mit der Tat verstrickt ist, wird quasi kontaminiert. Und da wird natürlich auch das Auto kontaminiert, mit dem ich ein illegales Wettrennen fahre. Aber das Auto ist legal erworben. Und da sieht man, dass sich in der Konzeption der Vermögensabschöpfung als Bereicherungsausgleich auch Grenzen ergeben. Das kann ich nicht eins zu eins mit Geldwäschedenken koppeln. Also das, und das zeigt sich auch an diesem zweiten Beispiel bei der Ausweitung dieses 73e ist das im StGB, also der Norm, dass es einen Einziehungsausschluss gibt, wenn der Tatbeteiligte das Opfer entschädigt. Das ist die einzige Norm, die soll natürlich Doppelabschöpfungen vermeiden. Das ist aber nur eine Funktion, also dass der Tatbeteiligte dem Verletzten und dem Staat quasi Entschädigung leistet. Das soll es vermindern, denn das wäre ja auch kein Bereicherungsausgleich mehr. Aber darüber hinaus ist es die einzige Norm, die auch eine schnellere Befriedigung eines Verletzten ermöglichen soll, indem der Tatbeteiligte mit dem Opfer quasi in Verhandlungen eintritt. Der Gesetzgeber hat ausdrücklich gesagt, das soll vergleichsfreundlich sein. Und wenn jetzt zum Beispiel die Bund-Länder-Arbeitsgruppe anfängt und sagt, nein, wir müssen alles kriegen, sozusagen eine Entschädigung des Tatbeteiligten an den Verletzten geht nur so weit, wie der Verletzte entschädigt wird. Und andere in irgendeiner Kette, die auch Vorteile erlangt haben, von denen können wir abschöpfen. Da sieht man auch, dass hier der Gedanke des Bereicherungsausgleichs, was den Verletzten betrifft, verlassen wird. Auch da kommt eine selbstständige staatliche Einziehung bei Individualdelikten zum Vorschein, die nicht in das System passt, sich nicht mal als Bereicherungsausgleich sozusagen begreifen lässt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu kompliziert geworden ist. Aber das ist ein grundlegendes Reformproblem, dass es Ansätze gibt, die selbst diesen Gedanken der Bereicherungsausgleichs überschreiten und verlassen wollen.
Ja, ich denke, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Kann man denn aus Ihrer Sicht auch den Vorschlägen was Positives abgewinnen? Also was ist aus Ihrer Sicht sinnvoll möglicherweise?
Also viele Sachen, auch die vorgeschlagen werden in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, machen Sinn. Ich habe die Abschaffung der Wertersatzeinziehung im Jugendstrafrecht angesprochen. Man will ein Strafverteidigerprivileg bei der Honorarentnahme auch einführen. Das ist sinnvoll. Man will Zahlungserleichterungen einführen, mehr Fristen schaffen. Das ist auch alles sinnvoll bei der Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Aber das sind eben auch Dinge, die auch teilweise im Verhältnismäßigkeitsgedanken Rechnung tragen, um sozusagen die Vermögensabschöpfung für die Betroffene eben zumutbarer, erträglicher zu gestalten. Also das ist bestimmt positiv. Die Frage, Hauptfrage ist natürlich, was kann man im Bereich der Beweislastumkehr machen? Diese vollständige Beweislastumkehr. Ich habe mich ja skeptisch dahingehend ausgesprochen, dass man den strafprozessualen Anfangsverdacht absenkt zu einem Geldwäscherisikoverdacht. Das wird man jedenfalls im Strafrecht nicht machen können. Jetzt gibt es Überlegungen, Herr Dr. Rosinus, dass man vom Strafrecht weggehen will. Also, das hat auch die CDU-CSU mal in einem Papier von 2024 vorgeschlagen, dass man so eine verwaltungsrechtliche Finanzermittlung macht und daran anschließt ein zivilrechtliches Einziehungsverfahren. Das Hauptmotiv ist natürlich klar. Man will diese Bindungen, die aus einer Verortung auch der verurteilungsunabhängigen Einziehung im Strafrecht folgen, die will man sozusagen ausschalten. Also Bindungen aus dem Schuldprinzip, aus dem Grundsatz der Beweiswürdigung, strafrechtlicher Anfangsverdacht, Nemo tenetur, das sind ja Prinzipien, die mit Recht zwingend greifen, wenn die Vermögensabschöpfung im Strafrecht verortet ist. Wenn es Staatsanwaltschaften und Gerichte, Strafgerichte sind, die die vorläufigen Sicherungsmaßnahmen und Einziehungsanordnungen letztlich tragen. Löst man das von ihnen ab und geht man zu Verwaltungsbehörden, zu Steuerbehörden, zu anderen, schafft man andere Behörden wie zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und siegelt dort diese Befugnisse an, dann ist man durch diese, also nicht mehr durch diese strafrechtlichen Prinzipien eingeschränkt. Es bleibt die Eigentumsgarantie als Schranke und es bleibt die Verhältnismäßigkeit. Aber diese Einziehung als Bereicherungsausgleich in einem straflichen Kontext verlässt man. Was sind dann für Vorstellungen, die dann da ausgreifen? So eine suspicious wealth order steht eigentlich dahinter. Das
So
heißt,
ähnlich wie in den UK.
genau,
Da gibt's das ja.
es gibt Vermögen ab einer bestimmten Größenordnung, sagen wir 100.000 Euro, hat sich der Vermögensinhaber oder wirtschaftliche Berechtigte hat sich hinsichtlich der Legalität zu erklären, wenn bestimmte Verdachtsmomente, die man etwa aus dem Geldwäscherecht nimmt, wenn die sich einstellen. Und dann muss er in einen Dialog treten. Er muss Informationen zu einer möglichen legalen Herkunft oder zum tatsächlich wirtschaftlichen Berechtigten geben. Und wenn er das nicht macht, darf dieser Gegenstand eingezogen werden. Im Strafrecht natürlich so nicht möglich, weil wir eben diesen strafprozessualen Anfangsverdacht brauchen. Und wir brauchen am Ende, wenn wir den 261 SBO vom Grundsatz der gerichtlichen Überzeugung verlangen, wenn wir eine wirkliche Überzeugung, eine volle Überzeugung brauchen, dass hier eine Herkunft aus einer rechtswidrigen Straftat besteht. Das ist ja in diesen Modellen im Verwaltungsrecht ja dann nicht mehr die Voraussetzung. Aber wie will man das rechtfertigen? Da kommen dann weitere Gedanken, so eine Art, ja, Lifestyle von kriminogenem Verhalten. Ja, diese Leute sind eben Teil von organisierter Kriminalität oder sie haben eigentlich ihr ganzes Leben auf Illegalität aufgebaut und dann ist es sozusagen nur konsequent, ihnen dann diese Gegenstände in einem solchen Dialog dann letztlich zu entziehen. Und da sieht man auch, wie weit das geht. Dass Bürger im Grunde genommen, die werden Bürger zweiter oder dritter Klasse
Genau, das ist ja die
in diesem
Folge.
Verfahren. Und da hat man früher mal den Begriff Feinstrafrecht genommen, aber vielleicht geht das auch in diese Richtung, dass dann dort rechtliche Bindungen nicht mehr so eng genommen werden. Je nachdem, wie man das handhabt, wird das auf jeden Fall den Wirtschaftskreislauf massiv beeinträchtigen und da hinein funken, weil natürlich eine große Anzahl von Leuten oder auch Unternehmen dann da in Verdacht geraten. Natürlich sind die populistischen Fälle auch klar. Das sind die Yachten russischer Oligarchen. Das sind diese millionenschwere Immobilien in Bestlagen, die dann da populistisch für solche Maßnahmen als Hintergrund liegen.
Ja, das ist wieder Gesetzgebung anhand von drei Fällen, über die man sich aufgeregt hat, macht man dann mit einer Gesetzgebung, die tief in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger eingreift. Gruselt es mich ein bisschen, wenn ich mir sowas anhöre. Aber ich glaube, das mag meine Privatmeinung sein.
Diese Vorschläge sind aber in der Diskussion
Ja.
und zwar schon seit längerem. Man wird jedenfalls, was die Eigentumsgarantie betrifft, da wird man auf jeden Fall sagen können, dass ein Vermögen, was bemakelt ist oder wo ein Gericht die Überzeugung gewonnen hat, dass es mit Überzeugung bemakelt ist, dass das nicht schutzwürdig ist. Aber
Sind wir
das
uns
ist
ja
das
alle
geltende Recht.
einig,
Genau.
das ist das geltende Recht. Aber das andere geht ja weit darüber hinaus.
Das geht weit darüber hinaus. Und da muss man verhindern, dass dieses Geldwäschedenken die Einziehungsfrage, sage ich mal, völlig überlagert und verdrängt. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Staatsanwaltschaft und Strafgerichte immer noch die Behörden sind, die die größte Erfahrung darin haben. Also selbst wenn man jetzt Einziehungsinstrumente, die vorhanden sind, erweitert und weiter zielungenauer macht, sind das immer noch die Behörden, die die größte Erfahrung haben, um mit dieser Ungenauigkeit umzugehen. Zum
Und
Beispiel fordert ja.
man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass irgendjemand das ja auch vollziehen und umsetzen muss. Und in der aktuellen personellen Lage und der aktuellen Verfahrensdauer, ich weiß nicht, auch bei den Verwaltungs- und Sozial- und sonstigen Gerichten frage ich mich ernsthaft, wie das jemand machen soll. Ohne eine massive Aufstockung der personellen und sonstigen Kapazitäten. Und bin mir nicht sicher, ob das gelingt. Also,
Zum Beispiel wollte jetzt die CDU-CSU in einem Vorschlag diese verurteilungsunabhängige Einziehung verschärfen. Diese verurteilungsunabhängige Einziehung ist nicht verpflichtend. Sie ist eine Ermessenseinziehung, weil sie eben viel ungenauer ist. Und die möchten die für die Katalogtaten als Anlassdaten zwingend machen. Und da sieht man, diese Katalogtaten plus Ermessen waren für die geltende Rechtslage zwei ganz entscheidende Aspekte für den Gesetzgeber. Einmal für die Verfassungsmäßigkeit der Maßnahme, Beschränkung auf Katalogdaten. Und das Ermessen sollte auch Verteidigungs- oder Betroffenen vorbringen, Rechnung tragen, was sie eben nicht immer machen mussten. Wenn zum einen sagt, ich habe das gutgläubig erworben, steht ausdrücklich in der Gesetzesbegründung, das sollte man beim Ermessen berücksichtigen, weil das Gesetz es nicht ausdrücklich angeordnet hat. Keine Fallgruppen genannt, wo der Betroffene sich sozusagen, wo er draußen ist von dieser verurteilungsunabhängigen Einziehung. Und wenn man dann für die Katalogtaten es zwingend macht, dann entfällt diese Möglichkeit. Und das zeigt, also wenn man die weiter verschärft, dann wird es umso prekärer, wenn man das auch aus den Händen von Staatsanwaltschaft und Strafgerichten auch noch nimmt. Also hier kommen dann sozusagen materiellrechtliche Aspekte und kompetenzielle Aspekte und die kommen untrennbar zusammen und das darin liegt Gefahr von Bestrebungen, eben also bestimmte Einziehungsformen ganz aus dem Strafrecht herauszunehmen. Ein letzter Vorschlag, Herr Rosinus, wenn Sie den noch hören wollen, den habe ich jetzt vor kurzem
müssen gleich zu Ende
gelesen.
kommen.
Ja,
Kurzer Satz.
der zielt vor allem ab auf organisierte Kriminalität und der sagt, man könne bei dem schon erwähnten 437 mit diesem Indizienkatalog, also krasses Missverhältnis zwischen aufgefundenem Vermögenswert und der Vermögenssituation des Einziehungsbetroffenen und diese Dinge. Der sagt dann, ja, in solchen Fällen verlangen wir keine richterliche Überzeugung mehr, dass diese Vermögensposition aus einer Straftat stammt, die aufgefundene, sondern wir lassen dringende Gründe genügen. Das wäre natürlich eine Absenkung auch des Zwei-Beweismaßes, des 2.1 StPO. Und das kann man dann genauso kritisch sehen wie eine Absenkung des strafverzögernden Anfangsverdacht auf dieses Geldwäscherisiko. Also, aber das ist auch ein Vorschlag, um eben hier bei organisierter Kriminalität, die rechtfertigen das auch, man muss das Phänomen dann ganz begrenzt halten, organisierte Kriminalität, aber wenn man das vorliegen hat, dann sozusagen soll man nicht mehr das Gleiche verlangen dürfen wie in anderen Feldern. Das ist so dieser Gedanke.
Also das ist natürlich auch eine spannende Herausforderung, sich das vorzustellen, aber ich kann nachvollziehen, woher man dann kommt. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, was wir unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben sollten? Also, wir sind uns einig, wir können wochenlang einen Podcast über das Thema machen. Es ist wahnsinnig spannend. und sehr volatil.
Man sollte diese ganzen Reformbestrebungen, die jetzt kommen werden, die sollte man einfach als sagen, interessierter Bürger, selbst wenn man jetzt mit Strafrecht noch nie was in seinem Leben zu tun hat, man sollte sie einfach verfolgen, weil man auch als redlicher Bürger auch ganz schnell, je nachdem, in welche Richtung die Reform geht, wie sie ansetzt, von sowas betroffen sein kann und dann plötzlich in so ein Finanzermittlungsverfahren da plötzlich hineingerät, wo man noch nie eine Straftat begangen hat, nur weil man vielleicht ein bisschen mehr Vermögen von der Familie bekommen hat.
Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt und vielen Dank, dass Sie da auch nochmal darauf hinweisen. Überhaupt vielen Dank, es war wahnsinnig instruktiv, sehr spannend und Sie haben das so wahnsinnig gut erklärt. Vielen Dank, Herr Professor Salinger, für diese tollen Ausführungen. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer letztlich haben das sehr genossen und falls noch Fragen zu dem Thema aufkommen, darf ich ja sicher Ihre Kontaktdetails in Shownote vernetzen. Es war wirklich toll, eine sehr große Freude. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen an mich haben, dann gerne unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank nochmal, Professor Salinger.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.